Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer. Ja, herzlich willkommen aus dem Bunker von Trauboden zur heutigen Predigt. Bevor wir uns dem Text zuwenden, möchte ich gern noch beten und dann steigen wir ein. Danke, Herr Jesus, dass du mitten unter uns bist, auch wenn wir jetzt zeitlich versetzt uns mit deinem Wort beschäftigen, auf dein Wort hören, so wollen wir um deinen Segen bitten und danken dir, dass du uns dein Wort durch deinen Geist auslegst. Amen. Ja, ich kann mich noch gut zurückerinnern an meine Kindheit, wo ich einmal ein Experiment gemacht habe, nämlich wo ich einen kleinen Bohnenkern genommen habe und den in einen Blumentopf vergraben habe und dann beobachtet habe, was mit diesem Kern passiert. Und es ist über einen längeren Zeitraum nichts passiert. Ich habe geschaut, dass es dem Topf gut geht, habe regelmäßig gegossen und irgendwann einmal ist aus dieser Erde ein kleines zartes Pflänzchen herausgekommen und ist dann immer größer geworden und größer und irgendwann, ich konnte meinen Augen nicht trauen, war aus diesem kleinen Bohnenkörnchen ein großer Bohnenbaum geworden, ja, oder Strauch oder was immer das war. Also ihr merkt schon, ich bin jetzt kein Botaniker, aber ich war einfach total fasziniert, was aus diesem kleinen Korn, wenn man das in einer Erde vergräbt, was da draus entstehen kann. Also, wie gesagt, ich bin kein Botaniker, kein Ackerspezialist, aber eine Sache habe ich gelernt aus diesem Experiment, nämlich bevor in der Natur im Regelfall etwas wachsen kann, muss dieses etwas zuerst in der Erde verbuddelt werden. Und ein Naturprinzip ist ja auch, dass ein Teil von der Ernte, die entsteht, wenn man Weizen oder andere Getreidesorten aussät, dass man die dann wieder für die nächste Aussaat reserviert. Damit aus diesem Samen etwas entstehen hat können, war natürlich einiges mehr notwendig, nämlich Wasser, Wärme, Licht und so weiter, dass da wirklich etwas Schönes daraus gedeihen hat können. Und das ist so ein Prozess, den man beobachten kann, wie aus einem Samen wirklich was Großes entsteht. Und um diesen Prozess soll es in der heutigen Predigt gehen. Es geht um das Thema Sterben, Begraben und Auferstehen. Ja, zuerst lebt etwas, dann stirbt etwas, damit dann wieder etwas Neues zum Leben kommt. Und wisst ihr, was das ist? Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dieses Sterben, Begraben und Auferstehen, das ist doch nichts anderes als das Evangelium. Ja? Das heißt, das Interessante, was wir da entdecken, ist, dass die gesamte Natur, wo die Pflanzen und Bäume wachsen, das Evangelium widerspiegelt. Das Evangelium Jesu Christi. Und ich möchte dazu einige Verse lesen aus dem 1. Korinther Brief, Kapitel 15, wo nämlich das Evangelium Jesu Christi beschrieben ist. Ja, in einfachen Worten, da wird ganz klar gesagt, worum es beim Evangelium geht. Der Paulus schreibt dort in diesem Auferstehungskapitel: Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist also das wunderbare Evangelium Jesu Christi. Christus ist für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben und ist auferstanden für uns. Griechisch Evangelion bedeutet übrigens die gute Nachricht. Und damit eine gute Nachricht wirklich gut werden kann, muss sie zuerst einmal die schlechte Nachricht verkündigen. Schlechte Nachricht ist, dass wir alle Menschen Sünder sind, die ja aus eigener Anstrengung heraus nicht das Heil erlangen können. Aber Jesus Christus hat für unsere Sünden bezahlt. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und das ist die gute Nachricht. Er hat den Tod, die Sünde und den Teufel besiegt. Und jeder, der an ihn glaubt, der darf mit Jesus Christus leben. Das ist die positive Nachricht, die gute Nachricht. Und zuerst die schlechte Nachricht, dass wir es alleine nicht schaffen, uns aus dem Sündenstrudel zu befreien. Aber durch Jesus Christus, durch seinen Tod und seine Auferstehung haben auch wir den Zugang zum ewigen Leben, dadurch, dass Jesus Christus uns herausreißt aus diesem Strudel. Ja, wie bin ich überhaupt zum Evangelium gekommen, zu dieser frohmachenden Botschaft? Ganz einfach, ich bin einfach hineingeboren worden in eine Pastorenfamilie. Ja, das ist so, wie ich zum Evangelium gekommen bin. Das heißt, meine Eltern, die waren Christen und ich dann automatisch natürlich auch. Ja, und so war das halt bei mir und meine drei Brüder, die übrigens alle älter sind und ich, wir waren auch immer ganz brav. Also es hätte da nie irgendwie mal einen Streit bei uns gegeben. Soweit ich mich da zurück erinnern kann, ist bei uns also alles immer sehr harmonisch abgelaufen. Genau. Achso, ihr glaubt das nicht, oder? Ja, okay, also ganz ehrlich gesagt, es war nicht immer so. Also genau gesagt, wenn ich manchmal zurückdenke, dann sind da schon manchmal auch die Fetzen geflogen, ja. Beziehungsweise manchmal sind auch da die Sparschweine geflogen da von der Bank. Also diejenigen unter euch, die jetzt ein bisschen älter sind, also so wie ich, die wissen, damals hat es ja noch vernünftige Spargeschenke gegeben am Weltspartag, so diese Plastik-Sparschweine und so, ja. Die waren dann natürlich für so vier Jungs nicht nur gut, um da Münzen reinzustecken, um Geld zu sparen, sondern mit denen hat man auch besonders gut so Krieg spielen können, ja. Am Sonntagnachmittag, wenn man sich da hinterm Bett so verschanzt hat, ja, und dann hat man das Schwein in Richtung des anderen Bruders hingeworfen, hat natürlich versucht, da ihn zu treffen und dann irgendwann sind natürlich ein paar Schweine dann wieder zurückgeflogen. Das war so ein richtiges Hartplastik, also hat es einen richtigen Einschlag gegeben. Ja. Also eigentlich alles so Spiele, die man ja heutigen Kindern ja nicht mehr empfehlen kann, weil da wird man ja sofort als, ja, weiß nicht was, eingestuft. Ja. Oder man ist an der Erziehung gescheitert, wie auch immer. Aber das waren halt so die Spiele damals. Und irgendwann, wenn es mein Vater dann so bunt geworden ist, dann hat er gemeint, ja, wir Jungs, wir sollen wieder mal eine frische Luft gehen und ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, ja, kann mich erinnern, irgendwann habe ich mal einem meiner Brüder in die Nase gebissen und ja, viele andere Dinge angestellt. Also so viel zum Thema brave Pastorenkinder. Also, ihr seht schon, Gott mag zwar Kinder haben, aber er hat sicher keine Enkelkinder. Man wird also nicht automatisch in die Familie Gottes hineingeboren. Ganz im Gegenteil. Gottes Gnade, die tritt bei jedem Gläubigen individuell ins Leben. Und ja, es hat auch bei mir einen Tag der Bekehrung gegeben. Bei mir war es der 16. Juni 1987, damals in Graz, anlässlich einer Pfingstjugendkonferenz, wo damals das Evangelium ganz klar gepredigt worden ist und ich dann Jesus als Herrn und Erlöser kennenlernen durfte. Und ich kann mich genau noch an diesen Tag erinnern, wo ich dann auch ein Gebet gesprochen habe und wirklich auch Jesus um Vergebung meiner Sünden gebetet habe und gebeten habe, dass Jesus in mein Leben tritt und ihm gedankt, dass er für mich gestorben und auferstanden ist und mir meine Sünden vergeben hat. Und seitdem habe ich einen tiefen Frieden in meinem Herzen und ich weiß, eines Tages, wenn ich abtreten werde von dieser Welt, dann weiß ich, wo ich hingehe, nämlich heim zu meinem himmlischen Vater. Ja, damals dachte ich, ja, jetzt habe ich das Evangelium einmal angenommen und dann ist alles geritzt im Leben. Aber ich bin mittlerweile draufgekommen, dass das gar nicht so der Fall ist, sondern ich muss mir das Evangelium der Gnade ein Leben lang predigen. Manchmal vergesse ich das leider und dann geht es auch wieder bergab bei mir. Ja, die Lösung ist, ich muss mir das Freimachen der Evangelium der Gnade ein Leben lang ins Gedächtnis rufen. Nicht ich, sondern er. Nicht nur einmal Jesus annehmen bei der Bekehrung und Wiedergeburt, sondern ein Leben lang befreit werden vom alten Adam. Raus aus dem Grab, könnte man sagen. Ja, die Verse, die diesen Prozess auch beleuchten, die stehen im Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 24 und 25. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Johannes 12, 24 und 25. Ja, wir erinnern uns an die drei Schritte oder die drei Teile des Evangeliums. Jesus wurde gekreuzigt, er wurde begraben und er ist auferstanden. Ja, das Weizenkorn in der Form von Jesus musste zuerst sterben, begraben werden, um dann neues, befreiendes Leben hervorzubringen. Ja, Jesus ist damit zum Vorbild für uns Gläubige geworden. Und eins dürfen wir wissen, dass das oder dieser Prozess für Jesus sicher keine Gmate Wiesen war, sondern ganz im Gegenteil. Jesus hatte Angst vor dem Tod. Jesus wusste, was ihn erwarten würde und dass er etwas verlieren würde, was Wesentliches im Leben, nämlich seine Geborgenheit bei seinem Vater im Himmel. Aber Jesus wollte unbedingt seinem Vater im Himmel gehorsam sein. Er wollte ihm Vater sein und er wollte keinesfalls dieses Einssein mit dem Vater verlieren. Das ist übrigens auch das, worum er dann auch für seine Jünger bittet in Johannes 17, 20 bis 23, dass wir Jünger auch eins sind in ihm. Jesus hätte diesen schweren Leidensweg auch ausweichen können. Ja, er sagt auch seinen Jüngern, er hätte eine Legion Engel schicken können, um ihn zu befreien und um ihn zu retten. Aber das war nicht im Sinne Jesu. Jesus wäre dann auch nicht mehr im Willen des Vaters gewesen. Das heißt, das war absolut nicht das, was er vorgehabt hat. Jesus hat bewusst das Kreuz gewählt und er sagt dann auch am Ende seines Lebens in Lukas 23, 46, in deine Hände befehle ich meinem Geist. Das heißt, es war Jesus einfach wichtig, seinem Vater im Himmel gehorsam zu sein. Wir können zusammenfassen, Jesus hat sein Leben für uns verloren, damit er später in der Auferstehung sein Leben für uns gewinnen konnte. Ja, Jesus wurde also so zum Vorbild für uns Gläubige. Und bei uns sollte es ja dann auch so aussehen, dass wir unser Leben verlieren, um es gewinnen zu können, so wie Jesus uns das vorgemacht hat. Jesus ist also gekreuzigt worden, er wurde begraben und er ist dann auferstanden am dritten Tag. Und durch diesen Prozess, den Jesus da durchgemacht hat, konnte er dann, wie es steht in diesem Vergleich mit dem Weizenkorn, dann auch viel Frucht bringen. Wir lesen im Philipperbrief, Kapitel 2, Abvers 5, da ermutigt uns Paulus: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, deren Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sehen, dass Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus belohnt hat dafür, dass er gehorsam war und für uns in den Tod gegangen ist. Und so konnte aus einer Person eine ganze Bewegung entstehen, und zwar auf ganz friedliche Art und Weise. Jesus hat nicht mit dem Schwert gekämpft, ganz im Gegenteil. Er hat dem Petrus gesagt: Steck dein Schwert weg. Und was ich vorhin schon gesagt habe, Jesus hätte gern eine Legion Engel schicken können, um ihn zu befreien, aber er hat das bewusst nicht getan. Das war nicht sein Weg. Sein Weg war ein Weg des Friedens, und ihm war es wichtig, dass das Evangelium ohne das Schwert verbreitet wird, wie man es in einer anderen Religion finden. Bei Jesus geht es um eine Veränderung aus innen heraus. Und das ist nur durch Gott und durch seinen guten Heiligen Geist möglich. Ja, so ist also Jesus auferstanden, und so konnte etwas Großes werden aus seinem Tod und ja, aus dem Begräbnis heraus und aus seiner Auferstehung heraus ist eine Riesenbewegung entstanden, die jetzt schon über 2000 Jahre hindurchgeht und wo viele Menschen einfach Jesus begegnen durften und seiner freimachenden Kraft ganz persönlich im Leben. Jesus hat seinen Jüngern gesagt: Wer sein Leben gewinnen möchte, wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Die Frage an jeden Einzelnen von uns ist: Haben wir unser Leben verloren? Oder anders gefragt: Leben wir nach unseren eigensüchtigen Wünschen oder orientiert sich unser Leben an Christus? Wir lesen in Galater 2, 19 bis 20: Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und in Römer Kapitel 6, die Verse 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Also nochmal zurück zu der Frage, haben wir unser Leben verloren, genauso wie Christus sein Leben für uns verloren hat? Jesus hat sein Leben für uns verloren. Haben wir unseres für ihn verloren? Jetzt könnte man sagen, natürlich, ja, theologisch betrachtet, ja, auf alle Fälle. Wir sind in Christus ebenfalls gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Aber wie sieht es praktisch aus? Wie sieht es bei uns persönlich aus? Das ist nicht eine Frage, die sich ein für alle Mal beantworten lässt, ja. Diese Frage, die stellt sich täglich neu und auch nicht nur einmal täglich, sondern ja, in jeder einzelnen Lebenssituation. Sterben wir täglich? Paulus sagt das in 1. Korinther 15, 31. Leben wir für ihn? Leben wir für Jesus? Weht sei guter Heiliger Geist durch unser Leben? Wird Christus sichtbar? Wenn die Menschen in unserer Umgebung auf uns sehen, sehen sie dann Christus? Wenn ich am Arbeitsplatz bin, leuchtet dann Christus durch meinen Charakter? Wenn ich die Möglichkeit habe, Christus zu bezeugen, bezeuge ich ihn dann oder schweige ich eher? Wenn über abwesende Personen hergezogen wird, stimme ich dann mit ein in Klatsch und Tratsch oder bin ich eher ein Friedensstifter? Wenn die Umstände lausig sind und wenn alles zum Heulen ist, lasse ich mich dann von Selbstmitleid und Depressionen treiben oder bleibe ich dann eher ruhig, indem ich alle Sorgen auf ihn werfe? Um für Christus leben zu können, brauchen wir sogenannte Grabmomente. Weil, um euch zu beruhigen, die Fragen, was ich da jetzt alle gestellt habe, ich kann die nicht alle positiv beantworten. Ich merke selber in meinem eigenen Leben, dass ich oftmals fehle und falsche Entscheidungen auch treffe. Ja. Oftmals natürlich auch gute, aber immer wieder auch falsche. Und ich denke, um für Christus leben zu können, brauchen wir eben solche Grabmomente, ja, die sogenannten Grabmomente. Und ich denke, für Christus zu leben, fängt alles mit der richtigen Haltung an. Nämlich zu erkennen, dass wir alleine ohne ihn nichts tun können. Aber mit Christus können wir alles tun. Das ist genau das, was Jesus sagt in Johannes 15,5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja? Aber in Philipper 4,13 sagt der Paulus, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ohne die Veränderung durch Jesus werde ich meine Gräber nicht loswerden. Ohne Jesus werde ich meine schäbigen Gedanken nicht loswerden. Ohne Jesus werde ich meine egoistischen Vorstellungen und Erwartungen vom Leben nicht loswerden. Bedeutet jetzt die Veränderung durch Jesus, dass ich alles, was Spaß macht im Leben, an der christlichen Garderobe abgeben muss? Ganz sicher nicht. Also ich habe nach wie vor sehr viele Hobbys in meinem Leben, das könnt ihr mir glauben. Ich bin sehr sportinteressiert und schaue mir gern Fußball oder Skirennen an. Also da gibt es genug Dinge, die Spaß machen im Leben und auch selber, wo man aktiv Sport machen kann. Ja, momentan eher schwierig, aber sonst, wo man sich mit anderen Männern trifft, um Fußball zu spielen oder anderen Hobbys nachzugehen. Ja, aber eins möchte ich nicht, dass ich nur von diesen Dingen getrieben bin, sondern ich möchte nach Gottes Willen fragen und, wie wir es in der letzten Predigt gehört haben, das Thema des Lebens, ich möchte so werden wie Jesus, ich möchte wirklich ihm ähnlicher werden. Ja, ich habe von diesen Grabmomenten gesprochen, ich lese momentan gerade ein sehr interessantes Buch, da geht es um das Thema Lebe, das Seitenverkehrt. Folgen Sie Ihrer Sehnsucht nach Veränderung und echtem Leben. Und da möchte ich einfach ein paar Passagen vorlesen von Stephen Smith, die er da schreibt in diesem Buch. Es geht um diese Grabmomente, die ja jeder von uns hat und ich denke auch braucht, um wirklich zur Erkenntnis zu kommen und um reif zu werden und Veränderung zu erleben. Doch weil wir uns darum bemühen, ein besonders geistliches Leben zu führen, wehren wir uns meist mit Händen und Füßen gegen die Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, in einem Grab festzustecken. Wenn wir uns nicht mit den verstörenden Fragen befassen, vor die die Gräber unseres Lebens uns stellen, wenn wir so tun, als gäbe es diese Gräber nicht, und wenn wir die schwierigen Aspekte des Lebens und Glaubens ignorieren, dann werden wir nie wirklich verändert werden. Dann wird unser Glaube sentimental, unsere Lieder werden volkstümlich, unsere Gebete hohl, unsere Predigten verkommen zu Gerede. Unsere Bibel wird zu einem austauschbaren Buch. Wenn wir den Schmerz des Lebens nicht akzeptieren, werden wir das Leben auch nicht in der Fülle kennenlernen, die Jesus uns bringen möchte. Im Grab ereignet sich die Auferweckung. Ja, einzig und allein im Grab kann sich die Auferweckung überhaupt ereignen. Erst wenn wir Versagen und Verzweiflung erleben und annehmen, wird unsere Verwandlung beginnen und nicht enden, wie wir vielleicht vermuten mögen. Wir können nicht leben, wenn wir nicht zuerst geistlich gesehen den Tod erfahren haben. Er zitiert dann weiter eine Stelle von Paulus aus dem 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Da schreibt er: Liebe Schwestern und Brüder, wir möchten euch nicht verschweigen, dass man uns in der Provinz Asia so zugesetzt hat, dass es unsere Kräfte überstieg und wir so verzweifelt waren wie noch nie zuvor in unserem Leben. Ja, ich muss gestehen, wir hätten längst aufgegeben und nur noch darauf vertraut, dass Gott uns von den Toten auferwecken würde. Er schreibt dazu: Dabei hatte Paulus nicht einmal das Gefühl, Gottes Ruf schützen zu müssen, als er diese schockierenden Worte niederschrieb. Er fühlte sich nicht bemüßigt zu schreiben: Ich werde euch jetzt etwas wirklich Schlimmes erzählen, aber vergesst dabei nicht, dass Gott gut ist, immer und jederzeit. Paulus ließ die Fakten für sich sprechen. Er beschönigte nichts. Er beschrieb eine Wirklichkeit des geistlichen Lebens, die wir uns oft nicht in Worte zu fassen getrauen. Die Worte von Paulus geben uns, genau wie Lazarus' Geschichte, und darum geht es nämlich in dem ganzen Buch, um Lazarus, der gestorben ist und dann von Jesus auferweckt wurde. Ja. Also die Worte von Paulus geben uns, genau wie Lazarus' Geschichte, die Erlaubnis, uns selbst einzugestehen, dass es in unserem Leben Zeiten gibt, in denen wir das Gefühl haben, am Ende zu sein. Erledigt, aus und vorbei. Wir brauchen die Freiheit, auch unsere düstersten Gedanken in Worte fassen zu dürfen, anstatt sie hinter geistlichen Klischees und frommer Insidersprache verstecken zu müssen, der Sprache, in der Niedergeschlagenheit, Verzweiflung und Enttäuschung keinen Platz haben. Würden mehr Predigten, Seminare und Bücher mit dem Titel »So wie es ist« unserer Beziehung zu Gott nicht eher gut tun? Paulus und Lazarus lernten, was auch wir lernen müssen. Veränderung beginnt nicht durch eigene Anstrengungen, Veränderung beginnt bei Gott. Der kalte, starre, von toten Flecken übersäte Leichnam von Lazarus wäre ohne Gottes Eingreifen lediglich verwest. Ohne Gottes veränderndes Wirken wird unser Glaube steif, unsere Theologie unnachgiebig und unser Herz starr. Nichts rührt uns mehr an. Wir spüren Gottes Gegenwart nicht mehr und haben keine Kraft, so zu leben, wie es seinem liebevollen Plan für uns entspricht. In Grabsituationen müssen wir einsehen, dass wir uns ohne Gott nicht verändern können. Und abschließend hier noch das Mutmachende, was er da dann noch schreibt: Kein Grab ist zu dunkel, keine Situation zu schwierig, kein Leben zu zerbrochen, als dass Gott durch sie nicht das Feuer der Umwandlung anfachen könnte. Das heißt, was dieser Stephen Smith hier beschreibt in dem Buch, sind diese Grabmomente, die jeder von uns hat im Leben. Dinge, wo wir anstehen, wo wir nicht weiterkommen, und wo wir einfach eingestehen müssen, dass wir aus eigener Kraft nicht über gewisse Schwächen, Fehler und Tücken in unserem Leben drüber kommen. Aber wir haben diese Kraft, diese neue Auferstehungskraft Jesu Christi, und die kann uns dabei helfen, mit diesen alten Dingen, die uns immer wieder belasten, fertig zu werden. Aber der Schritt, dass das gelingen kann, der erste Schritt dazu ist, dass wir das einfach eingestehen, dass wir es selber eben nicht schaffen, dass diese Dinge anwesend sind in unserem Leben, dass wir es nicht schaffen, mit diesen Dingen fertig zu werden, und dass wir, das ist vielleicht der dritte Punkt, ja, die Gnade Gottes in unserem Leben brauchen und nur so diese Dinge überwinden können, weil aus eigener Kraft können wir das nicht. Genauso wie der Münchhausen sich auch nicht selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf herausziehen hat können. Und jeder weiß genau, wo seine Baustellen sind im Leben. Ja. Und es geht hier einfach um einen lebensverändernden Prozess. So werden wie Jesus, Jesus ähnlich werden, genauso wie wir es, wie gesagt, auch in der letzten Predigt gehört haben, und das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich weiß von mir selbst, ich bin noch meilenweit weg davon, so zu sein wie Jesus. Es gibt viele Bereiche in meinem Leben, viele Schwachstellen, wo ich merke, ja, da stoße ich an, da komme ich an meine Grenzen, und da ist vieles vom Charakter her noch nicht so, wie es sein soll. Da sind andere Personen viel weiter als ich, ob das jetzt die Geduld angeht oder die Freude von innen heraus. Und ich möchte da kurz ein Beispiel erzählen. Über die letzte Woche während meiner Vorbereitung oder auch schon davor habe ich kurz einen WhatsApp-Austausch gehabt mit dem Jochen, der mich gefragt hat, und wie geht's dir so, und auch mit der Predigtvorbereitung. Und ihr wisst ja, dass ich jetzt die letzte Woche auch krank war. Und ja, Jochen hat mich dann auch gefragt, wie es mir geht, und das war gerade so zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich auch demotiviert war und gedacht habe, warum kommt nicht endlich wieder der Frühling und so weiter, und der Jochen hat mich immer ermutigt, ja, in dieser Richtung, hat gesagt, ja, Herwig, bald kommt wieder der Frühling und die Wärme und das Grün, ja, und dann kommen dann wieder Freude, Mut und Zuversicht, und da habe ich gesagt, ja, super, ich freue mich auf den Frühling. Und das stimmt. Ja, und dann wird es mir sicher wieder besser gehen. Aber in dem gleichen Moment habe ich mich ja so geärgert, weil ich gedacht habe, ich möchte doch nicht ein Christ sein, der von diesen äußeren Umständen so abhängig ist. Ja. Und habe dem Jochen zugeschrieben, ich fühle mich diesbezüglich innerlich so unreif. Meine Freude soll doch nicht von diesen äußerlichen Dingen abhängen. Ja. Meine Freude soll doch von innen herauskommen. Meine Freude soll in Jesus liegen. Ja. Und wie es ein guter Freund und Christ macht, der Jochen, hat dann gemeint, mehr oder weniger, ich soll doch barmherzig mit mir selbst sein. Ja. Und da haben wir uns halt so ausgetauscht, hin und her, und ich habe dann auch zurückgeschrieben, ja, es gibt so zwei Stimmen, die ich so wahrnehme in mir und auch natürlich auch im Neuen Testament. Auf der einen Seite sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt er den Jüngern, und allen, die noch keine Jünger waren und die er einladet, zu ihm zu kommen. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder diese Stimmen, die wir lesen im Neuen Testament, wo er zu seinen Jüngern sagt, oh ihr Ungläubigen, ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein? Ja, und manchmal kommt mir vor, ihr hört diese Stimme mehr. Ich bin jetzt seit ja über 3 Jahrzehnten, bald 35 Jahre Christ, und ärgere mich immer wieder über mich selber auch, wo ich denke, ja, warum sind da so viele Dinge in meinem Leben, die noch nicht so Christusähnlich sind? Ja, warum bin ich unreif, warum bin ich ungeduldig, warum bin ich von äußeren Umständen abhängig? Und Tatsache ist, es ist einfach so, der alte Adam ist einfach noch in jedem von uns vorhanden. Und die Frage ist, und das Fazit eigentlich von dem Ganzen, wie kann ich wirklich zu einem erfüllten Leben mit Gott gelangen? Und ja, das Fazit ist ganz einfach, dass ich eingestehe, dass ich das selber nicht kann, sondern dass ich das nur mit der befreienden Gnade Jesu Christi kann. Und das ist, denke ich, so die Erkenntnis, zu der man immer wieder kommt oder mehr im Leben kommt, also zumindest bei mir ist es so, dass ich einfach eingestehen muss, ja, ich selber kann aus mir heraus nichts tun, Aber mit Christus kann ich alles tun und ich bin einfach abhängig von seiner Gnade und ich brauche sie jeden Tag. Und möchte einfach schließen noch einmal mit einer kurzen Passage aus diesem Buch Lebe, die uns einfach Mut machen soll, uns einzugestehen, dass wir selber aus uns heraus nicht schaffen, Leben als Christ zu leben. Das können wir nicht. Wir sind nicht dazu gemacht, aus uns heraus als Christ zu leben. Das können wir nur durch Jesus Christus selbst, der uns befreit hat und auch täglich immer wieder neu befreit aus unseren Schwächen und aus unserem eigenen Sumpf. Also, die abschließenden Worte als Zitat aus diesem Buch. Der christliche Psychologe und Autor David Benner erklärt, es gibt nichts Wichtigeres im Leben als zu lernen, zu lieben und sich lieben zu lassen. Liebe rührt uns im tiefsten Inneren an, da, wo wir uns danach sehnen, aus der Isolation herauszukommen, wo wir uns nach dem Gefühl der Zugehörigkeit verzehren, das uns bestätigt, dass wir endlich zu Hause sind. Die Geschichte von Lazarus bietet eine wichtige Erkenntnis für unseren eigenen geistlichen Weg, weil sie uns daran erinnert, dass Gott uns als Person liebt, wie er Lazarus liebte. Es ist eine wesentliche Voraussetzung für Veränderung, dass wir lernen, uns lieben zu lassen. Um es noch einmal zu wiederholen, nur wer lernt, sich lieben zu lassen, kann Veränderung erfahren. Wer diesen Schritt überspringt, für den wird sich nichts ändern. Das möchte ich einfach lernen. Danke, Jochen, für deine Ermutigung, zu lernen, sich lieben zu lassen, mit sich selber auch barmherzig zu sein. Und ja, es gibt natürlich auch die anderen ermahnenden Stimmen im Neuen Testament, die uns auch immer wieder zur Disziplin aufrufen. Aber Fazit noch einmal, wir müssen erkennen, aus uns heraus können wir das christliche Leben nicht leben, sondern wir sind abhängig von seiner Gnade. Und das ist die Ermutigung, der Aufruf an uns alle, lassen wir uns von Christus lieben und verändern, weil wir selber aus uns heraus können wir es ohnehin nicht tun. Wer das erkannt hat, denke ich, der hat viel erkannt im Leben. Amen.